Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Das Philosophie-Magazin.
Mit Catherine Newmark. Hallo und herzlich willkommen in unserer Philosophie-Sendung. Und heute, da sind ja die Europawahlen und viele befürchten natürlich, dass rechtsextreme Parteien gestärkt hervorgehen werden. Und genau darum wollen wir uns mit rechtsextremer Politik und rechtsextremem Denken beschäftigen. Wir tun das in Form einer kleinen Reihe zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von der politischen Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur und von der Sendung Andruck im Deutschlandfunk. Faschismus verstehen haben wir diese Reihe genannt. Und dazu laden wir nun unterschiedliche aktuelle Experten ein und bitten sie, uns auch jeweils ein klassisches Werk mitzubringen, das uns hilft bei diesem Verstehen. Und ich freue mich in dieser Sendung auf zwei Experten und bin schon sehr gespannt auf ihre Klassiker. Und als erstes darf ich begrüßen den Historiker Volker Weiß. Er hat sowohl zur Geschichte als auch zur Gegenwart des Rechtsextremismus geforscht. Sein Buch »Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes«, das ist 2017 erschienen, ist selbst schon fast wieder ein Klassiker, jedenfalls eines der Bücher, das man zur Hand nimmt, wenn man rechtes Denken verstehen will. Hallo Herr Weiß, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo aus Hamburg.
Herr Weiß, eine Frage, die mich immer umtreibt. Würden Sie sagen, es gibt so etwas wie einen Kern des Faschismus, etwas, das über die Jahrzehnte und in allen unterschiedlichen politischen und historischen Situationen sich gleich oder ähnlich bleibt und dass es uns dann eben auch im Umkehrschluss erlaubt, eine heutige Partei oder eine heutige politische Haltung als faschistisch zu beschreiben? Also wann genau nennen wir etwas rechtsextrem oder eben spezifisch auch faschistisch und warum?
Es gibt diesen Kern, aber es gibt ihn natürlich vor allem historisch. Die Hauptphase oder Zeit des Faschismus ist ja die Zeit zwischen den Kriegen und dann im Zweiten Weltkrieg natürlich. Und selbstverständlich haben sich Formen heute transformiert. Also wesentliche Elemente, beispielsweise eine straffe paramilitärische Ausrichtung einer Partei mit auch inneren antidemokratischen Regeln, eine Ausrichtung auf einen autoritären Führerkult und gewaltförmiges Agieren. Das ist heute natürlich unter den gegebenen rechtlichen Bedingungen der Bundesrepublik und auch vieler anderer demokratischer Länder in Europa eigentlich gar nicht mehr möglich. Insofern wird es schwierig, den klassischen Faschismus, den wir mit seinen Marschkolonnen vor Augen haben, dann ins Heute zu übertragen. Aber es gibt natürlich eine Menge, ein Cluster, wie man es auch gerne nennt, von Elementen, die da ebenfalls reingehören. Und da wird es dann schon einfacher. Ja, zu diesen Elementen gehört auf der einen Seite eine schon fanatische Beschäftigung mit dem Motiv des Untergangs, verbunden mit dem zweiten Motiv der Wiedergeburt, also dass die eigene Gemeinschaft, die eigene Nation, die eigene Rasse dem Untergang geweiht ist und deswegen jetzt mit einer besonderen Anstrengung eben einer Wiedergeburt zugeführt werden muss, damit sie in neuer Stärke erwacht und drittes Element an alte mythische Vergangenheiten anknüpfen kann. Also Untergang, Wiedergeburt, Mythos, das sind wesentliche Punkte und natürlich ist das Instrument dafür dann die angebotene Partei, die angebotene Bewegung, wie es eigentlich in der ersten Phase dann auch definiert wird. Die faschistischen Parteien waren immer Bewegungsparteien, die dann ihre Praxis, nachdem sie an der Macht waren, in der Regimephase auch nochmal modifizieren mussten natürlich. Den Mythos haben wir und selbstverständlich die Fixierung auf Personen. Also es gibt bis heute dann eben die heilsversprechende Führung. Der Nationalismus, Ultranationalismus ist historisch wie gegenwärtig natürlich immer kontingent. Also das ist quasi einer der Hauptdreh- und Angelpunkte. Und dann ganz wichtig eine bestimmte Form der Agitation, des Sprechens, die auch im Populismus, der gewissermaßen eine softere Variante davon ist, durchaus wiederkehrt.
Das führt wahrscheinlich auch schon über zu dem Klassiker, den Sie mitgebracht haben. Das war jetzt eine sehr hilfreiche Auflistung der Elemente, die wir so in den 30er, 40er Jahren sehen und denen, die vielleicht dann eben auch länger andauern oder die man wiederfindet in neueren politischen Bewegungen. Jetzt die Frage nach der Agitation. Davon handelt auch der Klassiker, den Sie uns mitgebracht haben und der vielleicht eben auch so etwas Zeitübergreifendes ins Auge fallen lässt. Können Sie uns sagen, was dieser Klassiker ist?
Also ich habe mich entschieden für ein wirklich wegweisendes Buch, das Leo Löwenthal 1948 abgeschlossen hat. Das erscheint dann 1949, also unmittelbar gewissermaßen nach dem Fall des europäischen Faschismus. Es erscheint in den USA, der Titel, der deutsche Titel ist Falsche Propheten. Es hat viele Jahre gedauert, bis es dann auf Deutsch erschienen ist. Meine Ausgabe ist noch der Suhrkamp-Gesamtwerksausgabe Löwenthals entnommen. Mittlerweile wurde das Buch auch als Einzelwerk nochmal neu aufgelegt. Diese falschen Propheten gehören in die große Reihe der Studien zum Autoritarismus, wie sie vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, was die gewissermaßen institutionelle Heimat Löwenthals war, betrieben wurden. Und ich halte es für bis heute eines der bedeutendsten Bücher zum Thema, das keinerlei Aktualität verloren hat.
Und das Spannende ist ja, dass es tatsächlich eine Studie ist, die sich auf amerikanische Verhältnisse bezieht, und zwar genau in dem Moment, wo die Verhältnisse in Europa ja deutlich dunkler und bedrohlicher und tatsächlich politisch dominant faschistisch sind, wendet sich Löwenthal auf seine Exilheimat und schaut sich an, wie da Elemente von faschistischer Rede oder faschistischer politischer Agitation wirken. Ist das richtig?
Das ist das Bemerkenswerte an dem Buch, aber da gibt es auch Gründe für. Wir haben im Frankfurter Institut für Sozialforschung dieses Thema ohnehin sehr stark im Fokus. In den 30er, in den 40er Jahren. Siegfried Krakauer legt bereits in den 30er Jahren eine Studie vor, die allerdings nicht veröffentlicht wird, zu totalitärer Propaganda. Und sein Quellenfundus sind vor allem deutsche, aber auch italienische Faschisten. Und Löwenthal entscheidet sich jetzt für einen anderen Schritt. Er will die Gesellschaft seines Exils untersuchen, die USA. Und das hat verschiedene Gründe. Man erkennt in der Exilgemeinschaft der Frankfurter, erkennt man die Modernität der Vereinigten Staaten, und man erkennt, dass man hier gewissermaßen die Spitze der Entwicklung der freien westlichen Welt vor sich hat. Man weiß aber aus den eigenen Studien, dass auch diese freie westliche Welt eben nicht davor gefeit ist, eigene faschistische Strömungen und Strukturen und Mechanismen zu entwickeln. Gerade aufgrund ja ihrer fortgeschrittenen Entwicklung von ja, Produktivkräften und auch von kulturindustriellen Elementen bis in die Reklame hinein, erkennt man da sehr viel wieder und sagt sich jetzt, was sollen wir uns mit quasi den europäischen Quellen befassen, wenn wir hier die aktuellsten in einer demokratischen Gesellschaft, die aktuellsten Beispiele vor Augen haben. Und untersucht dann, indem man auf einer sehr breiten empirischen Basis verschiedene Agitatoren studiert, untersucht man also Reden, Radiosendungen. Es gibt in den USA sehr lange schon die Tradition von ja so Eckenpredigern, die stehen auf der Straße, Straßenprediger, Straßenagitatoren und halten Reden gegen Nicht-Weiße, gegen Juden, gegen Kommunisten, gegen alle Feinde des Vaterlandes und so weiter. Das wird alles protokolliert, das ist eine sehr breite empirische Basis, und dann eben analysiert. Das ist wirklich die Stärke, dass man eben sich bewusst entscheidet, gut, wir kommen aus Europa, wir sind geflohen vor dem europäischen Faschismus, aber jetzt untersuchen wir mal die Gegenwart hier in den USA mit frappierenden Ergebnissen.
Genau, und auf diese Ergebnisse kommen wir gleich. Ich hätte vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur Figur Leo Löwenthals. Sie haben ja jetzt schon ein bisschen den Schulzusammenhang der Frankfurter Schule beschrieben. Da ist natürlich ein großer Akzent auch tatsächlich auf diesen sehr frühen Studien zu einem autoritären Charakter, den autoritären Persönlichkeiten, auch wirklich dem sehr frühen Versuch, den Faschismus sehr intensiv zu untersuchen und zu verstehen. Leo Löwenthal ist aber eigentlich unter den Frankfurtern die fast am meisten vergessene Figur, oder?
Leider. Er hat, das ist völlig richtig, er hat sehr wenig Aufmerksamkeit, wenn man vergleicht mit Adorno, Horkheimer, Marcuse, also die großen Namen, Franz Neumann, Krakauer nannte ich ja schon, Bloch, Fromm. Also das sind ja die Namen, die dann immer fallen, und Löwenthal ist da leider nicht so stark erinnert worden, obwohl er grundlegende Arbeiten geliefert hat und seine Studien beispielsweise auch in die Dialektik der Aufklärung und damit in das frühe Hauptwerk Horkheimer Adornos eingeflossen sind. Und er natürlich Teil war an den großen Studien eben zum Autoritarismus. Löwenthal war im Institut, man hatte ja eine gewisse Aufgabenverteilung dort. Und Löwenthal war eigentlich der Literatursoziologe, der sich vor allem befasst hat mit der Frage, wie sich Klassenverhältnisse, soziale Schichtungen in der bürgerlichen Literatur und damit in einem der Hauptmedien des bürgerlichen Bewusstseins eigentlich niederschlagen, also Literatur und Klassenkampf. Da war er auch an Lukasch natürlich orientiert. Gleichzeitig hat er auch sehr wichtige, vor allem im Exil, Managementaufgaben gehabt und hat da sehr viel überhaupt zum Funktionieren des Instituts und auch zur Exilierung, also der Übersiedlung erst in die Schweiz und dann in die USA beigetragen. Ist allerdings im Gegensatz zu anderen nicht dann wieder nach Europa zurückgekehrt, sondern in Berkeley geblieben und hat dort als Professor gewirkt.
In dem Sinne auch in gewissem Maße eine Erfolgsgeschichte, weil er eben tatsächlich in den USA dann auf eine Art und Weise angekommen ist und eine Professur erhalten hat. Danke für diesen kurzen, sozusagen biografischen Eindruck. Ich glaube, wir müssen jetzt auf das zurückkommen, was Sie schon angekündigt haben, nämlich diese frappierenden Ergebnisse, die sich aus dieser breiten empirischen Studie ergeben, die Löwenthal hier an diesen amerikanischen politischen Agitatoren betrieben hat. Da müssen Sie uns ein bisschen mehr erzählen. Was sind denn diese Ergebnisse im Wesentlichen?
Also die Amerikaner haben mit Erstaunen festgestellt, dass sie, wie Löwenthal es selber beschreibt, eigentlich sehr ähnliche Akteure im Land haben, die mit ähnlichen Figuren und Rhetoriken arbeiten, wie man sie in Deutschland gesehen hatte und auch in Italien natürlich und auch Frankreich hatte ja eine starke faschistische Bewegung, es war ja ein internationales Phänomen und dass eben auch eine stabile Demokratie jetzt davor eben nicht feit, sondern was Löwenthal nennt die Malaise der Gegenwart, also die strukturelle Grundproblematik in jeder Gesellschaft, eben auch in den USA derartig destruktive Triebe eben hervorbringt. Der Zugriff war sehr typisch für die Frankfurter, die ja immer mit einer Mischung aus politischer Ökonomie und Psychoanalyse gearbeitet haben, also die gesellschaftlichen Machtstrukturen untersucht haben auf der einen Seite und die individuelle Triebstruktur und das miteinander, also Marx und Freud gewissermaßen, auch ins Verhältnis gesetzt haben. Und da haben sie festgestellt, dass auch in den USA, in der modernen Gesellschaft der USA, es wirklich Akteure gibt, die schon lustvoll an destruktive Elemente andocken mit ihrer Propaganda und haben eben geguckt, wie treten diese Leute auf, was predigen sie inhaltlich, wie predigen sie es und welches Bild vermitteln sie vor allem auch von sich selbst. Und das hat in meinen Augen bis heute eigentlich Gültigkeit.
Ja, mir ist es eben auch ein bisschen so gegangen, wenn man das heute liest, dann ist es auch frappierend aktuell, also was er da beschreibt an einer gewissen Art von Feindrhetorik, an bestimmten Techniken des Appells an negative Emotionen, an sozusagen bestimmte rhetorische Muster und auch an eine Art von Selbstdarstellung dieser Agitatoren. Da finde ich, ist es nicht nur so spannend, dass das quasi das Amerika der 30er, 40er vielleicht gar nicht so anders aussieht als das faschistische Europa. Es ist eigentlich erstaunlich, wie ähnlich es dem heutigen Amerika auch aussieht, oder?
Ja, selbstverständlich. Also ich finde, dass man in den falschen Propheten schon einen hervorragenden Schlüssel für ein Phänomen wie Donald Trump finden kann.
Eben.
Also um einfach mal ein Beispiel zu nehmen, wie verkauft sich der Agitator, der ja gleichzeitig ja etwas Prophetisches hat, ja, wie Löwenthal das ja selber auch schon nennt, und der jetzt ein doppeltes Problem hat. Er ist die Lösung, also der faschistische Führer oder der gewissermaßen die Unterform der Volkstribun ist die Lösung aller Probleme. Gleichzeitig muss er etwas anbieten, womit sich alle identifizieren können. Das ist die eine Seite der Botschaft, ich bin wie ihr, ich bin einer von euch. Und auf der anderen Seite, im gleichen Atemzug, muss er sich von den anderen entscheiden. Das heißt, ich bin wie ihr, aber ich bin anders. Und wie löst man das? Und da gibt es die Angebote, beispielsweise bei Donald Trump kann man das sehen, diese Kombination aus einem recht vulgären, drastischen Sexismus, der Wiedererkennung schafft, der kleine Mann von der Straße, der gerne Zoten reißt, mit dem man sich identifizieren kann, mit seinem Potenzgehabe auf der einen Seite. Und der Reichtum, der ja auch zur Schau gestellt wird, das ist die Distinktion. Ja, das ist das, hier bin ich anders. Also das ist eine sehr, sehr typische Kombination. Und darauf bauen eben diese Angebote auf. Ich bin einer von euch. Schauen wir, Volkstribun wäre das Stichwort, schauen wir Berlusconi an. der ja sehr ähnlich gearbeitet hat. Also in seiner ja auch offen nach außen getragenen hedonistischen Lebensweise. Der Sexskandal hat ihm überhaupt nicht geschadet. Das war eher, da konnten sich dann doch viele Männer vor allem mit identifizieren. Und gleichzeitig auch der Reichtum. Also ich bin wie ihr, ich habe die gleichen Wünsche und Bedürfnisse, aber ich bin auch anders, ich kann sie nämlich auch erfüllen. Das ist gewissermaßen das doppelte Spiel, das dieser Agitator dort betreibt.
Und auch die religiöse, so eine reaktionäre religiöse Komponente kommt bei Löwenthal ja schon in den Blick. Etwas, was im europäischen Faschismus tatsächlich ja keine dominante Rolle spielt, oder?
Das käme drauf an, wo man schaut. Also im klassisch-romanischen, also Italien, Spanien, war der Katholizismus durchaus sehr wichtig in den faschistischen Bewegungen.
Okay.
Im Nationalsozialismus war eher die protestantische Seite anfälliger. Aber in der Rhetorik dann nicht so stark aufgeladen. Mhm. Aber die Elemente haben wir auch in Europa. Aber in den USA, ja, spielt das gesellschaftlich eine andere Rolle.
Jetzt haben Sie diese Volkstribun-Figur schon nahtlos von Löwenthal und den falschen Propheten bis zu Donald Trump gezogen. Und also es ist tatsächlich, wenn man Löwenthal liest, ein Eindruck, der sich aufdrängt, dass er hier durchaus über auch heute vorhandene Mechanismen redet. Also dieser Klassiker ist ja eine ganz eingehende Analyse, wie gewisse rhetorische Selbstinszenierungen funktionieren, wie eine Rhetorik der Agitation funktioniert. Meine Frage ist dann aber trotzdem noch, an welcher Stelle ist das immer eindeutig schon in die Nähe von Faschismus zu rücken oder ist das schon Faschismus? Also Sie haben ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs ganz wunderbar auch aufgezählt, also einerseits sozusagen die Organisationsformen, diese paramilitärischen Führerkultsachen, klassischer Faschismus wird man heute nur noch so in Randgruppen finden. Dann das Zweite, so eine Mentalität, Blut und Boden, Untergangsrhetorik und so weiter. Aber diese Form der Agitation, also dieser dritte Bereich, den Sie hier für uns skizziert haben, diese Art des politischen Auftretens, Volkstribun als Stichwort, die man auch heute im rechtsautoritären Populismus ganz oft findet, inwiefern ist hier wirklich eine nahtlose Linie zum Faschismus zu ziehen? Inwiefern ist es hilfreich für uns, das als Faschismus zu verstehen? Inwiefern hilft es unserem Verständnis oder gibt es auch eine Gefahr, dass damit etwas sozusagen überblendet wird und unscharf wird in der Analyse?
Ich denke, man sollte natürlich den klassischen Faschismusbegriff nicht bagatellisieren durch eine inflationäre Anwendung, aber bei einer bestimmten Häufung von Elementen kann man dann schon sagen, okay, hier bewegen sich die Dinge in diese Richtung. Und das würde ich durchaus als gegeben sehen. Um einige Beispiele zu nennen, also in dieser Selbstpräsentation des Agitators, wo auch immer die Erlöserfigur natürlich eine Rolle spielt, wird auch immer das Angebot gemacht, ich befreie euch von den euch eigentlich unterdrückenden Eliten. Also auch diese Form, die wir heute kennen, die spielt historisch bereits eine sehr große Rolle, natürlich fast immer auch antisemitisch aufgeladen. Also der Agitator als der Anwalt des kleinen Mannes, damit werden die Probleme aber auch personalisiert, weil sie werden nicht auf Strukturen zurückgeführt, sondern auf Personen. Und zwar auf Personen, die im Hintergrund heimlich arbeiten. Wie Löwenthal schreibt, der Sozialforscher fragt nach dem Etwas. Was sind die Strukturen, was sind die Regeln einer Gesellschaft? Der Agitator fragt nach dem Wer. Weil er jedes Problem zu personalisieren hat. Und das können dann die Liberals sein, können die Gutmenschen sein. Also es wird dann immer auf etwas hingefluchtet. Dann ist plötzlich alles linksgrün versifft, wie es heute heißt und so weiter.
Das dann ist ja auch das Grundprinzip jeder Verschwörungstheorie, dass es jemand intentional will, gemacht hat.
Exakt. Die Verschwörungstheorie gehört da natürlich mit in den Werkzeugkasten hinein. Es gibt ein Beispiel, das ich da sehr prägnant fand. Und zwar hat Björn Höcke ein Plakat übernommen, das davor von Jörg Haider in Österreich, viele Jahre davor, der ja ohnehin das große Vorbild des rechten Volkstribuns auch für die deutsche Rechte war, bereits verwendet hat mit der Parole, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Und er hat, also Höcke verwendet sogar die gleiche Körperhaltung wie Haider auf dem Plakat. Das ist eine reine Kopie. Und das ist ganz klassisch. Ja. Sie, also die Eliten, die sinistren Kräfte im Hintergrund, bekämpfen uns, weil wir sind ja für euch gewissermaßen die Anwälte. Da findet sich bei Löwenthal sofort. Was ich aber denke, was das Hauptelement ist, ist eine bestimmte Art der Agitation. Und da finden wir die sehr präzise Bezeichnung bei Löwenthal der negativen Psychoanalyse. Da geht es darum, dass die Agitation des faschistischen Agitators tatsächlich immer darauf zielt, ein Problem zu steigern. Und das ist gewissermaßen das Gegenmodell zu dem, was ja in der Therapie passiert. Also die Psychoanalyse, die therapeutische Behandlung ist ja dafür da, eine Spannung abzubauen, ein Problem aufzulösen, damit Patientin, Patient dann damit umgehen kann. Der Agitator verwendet jetzt die gleichen Triggerpunkte, würde man heute sagen, ja, wie eben die medizinische Seite, aber nicht um das Problem aufzulösen, sondern um es noch weiter zu steigern. Er triggert immer weiter und er verstärkt die Neurose in diesem Triggern. Das führt so weit, dass Löwenthal schreibt, dass die Masse vom Agitator abhängig wird. Ein schon libidinöses Verhältnis. Man ist völlig fixiert darauf, jetzt wirklich provoziert zu werden und sich immer mehr aufzuregen. Und dann können wir Reden anhören von Björn Höcke oder auch von Götz Kubitschek oder auch von Donald Trump und anderen, die alle diese Techniken nutzen und die Menge kocht. Und Ziel der Sache ist das, was Löwenthal als eine glücklich machende Entzivilisierung beschreibt. Also quasi die, wir kommen ja jetzt aus der Psychoanalyse in diesem Denken, die Triebabfuhr, die dann im Ausbruch, in der Befreiung liegt. Diesen Mechanismus, ich denke, den kann man heute auch bei Agitatorinnen und Agitatoren, auch der heutigen, gegenwärtigen Rechten sehen.
Herr Weiß, vielleicht ganz zum Schluss, nachdem Sie wirklich schon diese Bögen wahnsinnig deutlich gezogen haben, das, was eben sich irgendwie konstant bleibt oder woran man eben auch Erfolgstechniken dieser Art von rechtsextremer Rhetorik und rechtsextremen Politik erkennen kann. Wie sehen Sie aktuell die Lage? Denn wenn man eben direkte Fäden in den historischen Faschismus zieht, dann ist es ja nicht nur im Sinne einer Analyse verbindender Elemente von politischer Rhetorik, sondern da ist ja auch eine reale Gefahr. Wir haben real grauenhafte Erfahrungen mit historischem Faschismus. Wie sehen Sie als Historiker und als Gegenwartsanalytiker die aktuelle Lage? Sind wir in der Nähe eines Punktes, wo Sachen kippen können, denn auch der reale Faschismus war erstmal eine Rhetorik, bevor er eine dominante Politik wurde.
Also wenn ich jetzt selber den Untergang an die Wand malen würde, dann würde ich mich ja quasi der gleichen Form bedienen und das möchte ich nicht. Und das möchte ich auch darauf hinweisen, dass im Gegensatz zu den historischen Vorbildern wir sehr andere Rahmenbedingungen haben. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, historisch, es hat sich sehr, sehr viel geändert. Deswegen lässt sich das nicht eins zu eins übertragen. Die Gefahr ist gegeben. Sie ist auch vor allem innerhalb der Demokratien gegeben. Das ist ja das, was das Frankfurter Institut auch dann hervorgehoben hat, dass die Demokratie sich auch selber zerstören kann, die westliche Welt sich selber letztendlich dekonstruieren kann. Aber wir haben ja auch Mittel dagegen. Und zu diesen Mitteln gehört auch die permanente Aufklärung genau darüber. Also das, was wir gerade tun. Wir sprechen darüber, was erleben wir, was beobachten wir und wie, ja, gehen wir dagegen vor, wie können wir es analysieren. Der erste Schritt ist immer benennen. Eben nicht die Ängste steigern, sondern entzaubern. Also klar benennen, was hier eigentlich stattfindet. Abgesehen davon, es gibt rechtliche Mittel, man muss sich nicht alles bieten lassen. Man kann sich gegen sehr vieles auch wehren. Das setzt natürlich voraus, dass die zuständigen Stellen auch ihre Arbeit machen. Das kommt natürlich dazu und da ist sehr viel versäumt worden, gerade im Bereich der extremen Rechten. Auch im Bereich des politischen Islam ist sehr viel versäumt worden über viele, viele Jahre. Aber man ist dem überhaupt nicht hilflos ausgeliefert. Vor allem sind es ja auch Faktoren, die von außen sehr stark kommen. Gerade die rechten Bewegungen sind Krisenreaktionen auf einen äußeren Druck. Von alleine konnten die überhaupt nicht die Dynamik entfalten, die sie jetzt entfaltet haben. Wenn sich externe Krisen wieder beruhigen, dann flaut das durchaus auch wieder ab. Im Moment haben wir natürlich eine fatale Häufung und gut, da darf man jetzt nicht die Nerven verlieren.
Und hoffen, dass eine gewisse Abmilderung externer Krisen auch zu einer gewissen Runterdämmung der negativen, psychoanalytisch auszuschlachtenden Emotionen führen könnte. Volker Weiß, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wirklich eindrücklichen Durchmarsch durch sozusagen ein Jahrhundert von faschistischer Agitation und den Parallelen von gestern und heute.
Sehr gerne.
Und das Buch, das Volker Weiß vorgestellt hat, ist von Leo Löwenthal. Es heißt Falsche Propheten, Studien zur faschistischen Agitation. Auf Englisch ist es zuerst 1949 erschienen und neu aufgelegt hat es der Surkamp Verlag vor 3 Jahren mit einem Nachwort von Caroline Ehmke. In unserer heutigen Sendung versuchen wir, Faschismus zu verstehen, historisch, aber auch heutig, im Rahmen einer kleinen Reihe zusammen mit den Kollegen von den politischen Sachbuchsendungen. Und wir laden Experten dazu ein und bitten sie, uns einen Klassiker jeweils mitzubringen, der uns hilft bei diesem Verstehen von rechtsextremem Denken und rechtsextremer Politik. Und mir ist jetzt zugeschaltet Paula Irene Villa-Braslavski von der Universität München. Sie ist Soziologin und auch Spezialistin für das gerade im rechten Denken ja höchst umstrittene Thema Gender. Hallo, Frau Professor Villa. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, die Freude ist ganz meinerseits.
Frau Villa, wenn ich jetzt einfach mal die zentrale Frage unseres Gesprächs auf die kürzestmögliche Form bringen wollte, würde sie lauten: Lässt sich Faschismus überhaupt ohne Gender verstehen?
Ja und nein, eher nein. Also Gender ist immer ein zentrales Element sozialer, politischer Ordnung, kultureller Formen, Normen, auch der Alltagspraxis. Und insofern gehört Gender, Geschlechtlichkeit immer zur Auseinandersetzung dann auch als ein Thema mit dem Politischen, mit dem Kulturellen, auch mit dem Ökonomischen selbstverständlich dazu. Nur in welcher Weise genau, was das dann genau bedeutet, welche Einsichten man gewinnen kann, was wir unter Gender verstehen und so weiter, das muss man dann sozusagen empirisch und theoretisch gesättigt analysieren. Insofern ist es gar nicht klar, was Gender genau meint. Aber dass es dazugehört, würde ich sagen, ja, unbedingt.
Aber eher so im Sinne einer allgemeinen Feststellung, dass Gender natürlich überall im gesellschaftlichen und politischen eine Rolle spielt. Was es spezifisch im Faschismus oder im Rechtsextremismus für eine Rolle spielt, das ist ja sozusagen das Thema heute. Und Sie haben dazu auch einen Klassiker mitgebracht, jemand, der schon recht früh oder zumindest vergleichsweise früh im Vergleich zu den Gender Studies, wie wir sie heute kennen, die doch auch breiter geworden sind und vielfältiger, das Thema Gender im Faschismus aufgegriffen hat, nämlich Klaus Teweleit. Erzählen Sie uns kurz, was das für ein Klassiker ist und warum er Ihnen so wichtig ist in diesem Thema.
Also auf jeden Fall ein dicker Klassiker. Es sind sehr viele Seiten, über 1100 Seiten. Zweibändig ursprünglich erschienen ist das Buch oder die 2 Bände Männerfantasien von Klaus Teweleit Ende der 70er Jahre, also genauer 1977, 78. Und das ist eine groß angelegte, sehr ungewöhnlich gemachte Studie mit sehr viel auch Bildmaterial, ganz unterschiedliches Material, also historisches, das da verarbeitet wird, auch sehr ungewöhnlich geschrieben. Es hat gar nicht so einen starken akademischen Duktus, obwohl es auch eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung ist, sondern ja, es hat einen ganz eigenen Ton und das ist dem Autor auch sehr wichtig, einen anderen Ton hinzukriegen. Und der Kern der Studie ist, es basiert auf einer Untersuchung der Freikorps. Also nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland oder die Weimarer Republik kein eigenes Militär haben durfte, entstehen dann hier und dort sozialistisch-kommunistische Räte, Republiken, Formen, Aufstände und zu deren Niederschlagung setzt also der Staat diese Freikorps ein. Und die sind sehr gewalttätig unterwegs und die Freikorps, die Angehörigen haben sehr viel über sich und ihre Zeit und über ihre Erlebnisse geschrieben und diese sogenannten Ego-Dokumente, die untersucht Klaus Teweleit. Also wir haben diese Freikorps-Soldaten sich selber erlebt, das beschrieben, was sie da gemacht haben und wie knüpft das an ganz viel und auch sehr breit zirkulierende Literatur, die gewaltsame Formen von Männlichkeiten, die soldatische Formen von Männlichkeit erzählen. Und das ist das, was den Autor interessiert, wie also eine bestimmte Form von Männlichkeit und auch insbesondere von Männlichkeit als Körperlichkeit und als Affektform, als Erlebnis, als gefühlte Form, wie das im Kern des Faschismus steckt.
Ist Teveleit damit Ende der 70er Jahre, ist es ja zuerst erschienen, der erste, der genau auf diese Art von männlicher, soldatischer Körperlichkeit und Körperabwehr auch sozusagen sich fokussiert? Oder ist das ein Motiv, was er aufgreift, also sozusagen in der Wissenschaft?
Also für die wissenschaftlich fundierte, wissenschaftlich orientierte Auseinandersetzung mit Moderne und auch da speziell mit Faschismus als auch Ausdruck oder als ein Element vielleicht moderner Gesellschaften, würde ich meiner Kenntnis nach sagen, dass er wirklich der Erste oder einer der Ersten ist. Anderes wäre mir nicht bekannt. Wenn man jetzt mal absieht, wirklich von eher so belletristischen, künstlerischen, subkulturellen und anderen Formen. Und sicherlich finden sich sozusagen Vorläufer oder auch eine Art von Thematisierung einer kritischen von bestimmten Männlichkeiten in der frühen Sexualforschung, Magnus Hirschfeld und andere, die da ja auch sozusagen kritisch sich mit Geschlechtlichkeit auseinandersetzen. Aber so in dieser wirklich klaren, fokussierten und auch wahnsinnig materialreichen Form, die historisch, also als eine historische Studie angelegt ist, würde ich schon sagen, ist Teveleit ein Pionier.
Er arbeitet ja mit Texten, mit Bildern, mit Fotos, mit Kunst. Also er hat ja eine Panoplie von Dingen, die er da analysiert, um dann zu zeigen, dass im Prinzip im Kern dieses sich radikalisierenden rechten politischen Denkens eine Art von Körperangst steht, nicht wahr?
Genau, das ist seine Kernthese, dass wir schreibt, und ich darf mal zitieren, es geht in diesem Buch darum, warum es Körper gibt, überwiegend männliche Körper, die nicht leben können, das heißt, die nicht atmen können, ohne irgendjemand oder irgendetwas aus dem Weg zu schaffen, zum Verschwinden zu bringen. Zitat Ende. Also das ist das, was Teveleit im Kern ausmacht, eine bestimmte Form, ja, der Körperlichkeit, die sich an ihrer eigenen Gewalttätigkeit, an ihrer eigenen Fähigkeit zur Gewalt berauscht und darin wirklich Lust empfindet. Also auch konkret die Frage, wie gehen Gewalt und Erektion zusammen? Wie können Menschen vergewaltigen, in solchen grauenhaften Situationen Lust empfinden? Und das ist die ganz konkrete Frage. Und da in dieser, also einerseits Körpererlebnisbetonung, in diesem Exzess der Lust an der Gewalt steckt gleichzeitig, und das ist das Kernmotiv, eine Abwehr einer anderen Körperlichkeit, die nämlich als weibliche gedeutet und verstanden wird. Alles, was fließt, was breiig, was schleimig, was schlammig. Ja, so beschreibt er das. Das meinte ich vorhin auch mit dem Sound des Buches. Das ist wirklich interessant. Ich finde das ganz einzigartig, dass Teveleits auch theoretisch normative Absicht, nämlich so eine Lebendigkeit zu schützen, zu stärken, auch in dem Genre wichtig ist. Also er schreibt auf eine Art, so sagt er auch, die eine bestimmte Lebendigkeit erhalten will, die nicht diesen sozusagen Fehler machen will, eine bestimmte männlich-heroische, harte, abwehrende Form des Textes auch zu produzieren. Das ist ganz interessant. Also insofern geht es da sehr konkret im Vokabular zum Teil auch drum. Es geht um Scheiße, um Sperma, um Fließen, um Schlamm, um Schleim, um Flüssigkeiten, um Ebbe und Flut. Und die Angst vor diesen Formen, die steckt in dieser männlichen Körperlichkeit.
Frau Willer, wenn ich das so höre, das sind natürlich jetzt im Prinzip auch so Gegensätze zwischen so harter Männlichkeit und eben so das Weiche oder dann eben auch so verekelte, schleimige, was man Frauen dann zuschreibt. Das sind ja jetzt Motive, die wir heutzutage durchaus in einer Soziologie, die geschlechterinformiert ist, also das kann man historisch immer wieder feststellen. Was ist denn so in Teveleits Analyse oder vielleicht auch an Teveleit anschließend dann das Spezifikum dieser faschistischen Männlichkeit? Ist es eine gewendete, in Sadist ins Gewaltsame gewendete Männlichkeit oder ist es einfach eine Übersteigerung bereits vorhandener Körperideen, Normen oder einfach auch Vorstellungen von, was männliche und weibliche Körper sind?
Das ist eine gute Frage, insofern auch, als Teveleit gar nicht so eine Systematik hat, wo er sagt, okay, das ist sozusagen das Normal moderner, rationalisierter Gesellschaften, die immer eine bestimmte Körperdisziplinierung brauchen, aber ab da schlägt es um in was Faschistoides oder so. Das sind so systematische Fragen, denen Teveleit, wie ich finde, ausweicht. Aus guten Gründen vielleicht, aber da bleibt er uns auch so Kriterien vielleicht auch schuldig. Ich selber würde interpretierend sagen, dass, wenn man Thebeleid so liest, dass es vor allem diese Form von Körperlichkeit ist, einerseits, die dann wirklich auch faschistoid, faschistisch werden kann, wenn sie im politischen die Erlaubnis dazu bekommt. Wenn es also eine politische Form gibt, ein Staat, Gesetze, eine Regierung, die sagt, ja, morde, berausch dich, beklaue, vernichte und das sozusagen kulturell, politisch, auch rechtlich ermöglicht, dann sozusagen werden diese, ja, heute würden wir vielleicht sagen, toxischen, gewaltsamen Formen, dann toben die sich aus oder können oder haben mehr Gelegenheit dazu, sich auszutoben. Sie werden also politisch nicht eingegrenzt, eingehegt oder gar auch bekämpft. Und das ist sicherlich das, was dann so eine faschistische Form ausmacht.
Also sie sind vorhandene Möglichkeiten in gewissen, sie sind nicht nur Deformationen, die sozusagen durch eine Politik hervorgerufen werden, sondern sie sind auch vorhandene Optionen, die durch eine Politik eingehegt werden müssen. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht, wenn man jetzt auf Teveleits Wirkung schaut, Teveleit lebt ja noch. Also ist auch jemand, der sich noch zu Wort meldet, auch späterhin noch interessante Bücher geschrieben hat, über Pocahontas zum Beispiel als Fantasie über die indigene Figur oder über Andres Breivik, den Gewalttäter. Das sind natürlich sozusagen Weiterentwicklungen. Was ist Ihre Wahrnehmung? Wie wichtig ist es für Sie gewesen, als jetzt jemand, die natürlich in den Gender Studies, in der Geschlechterforschung sehr aktiv tätig war und ist als Soziologin, welche Rolle spielt Teveleit in dem Fach überhaupt?
Eine gar nicht so große, das finde ich interessant. Also ich selber habe Teveleit sehr spät in meinem Leben, so alt bin ich nicht, aber naja, also relativ spät in meiner akademischen Biografie überhaupt wahrgenommen. Das hat damit zu tun, dass ich von Hause aus und auch deutlich sicherlich Soziologin bin. Teveleit ist ein Autor, der ja auch nie ganz im Akademischen so institutionalisiert war, also als Autor selber, als Forschender, immer auch eine interessante Distanz gepflegt hat und pflegen konnte, vielleicht auch als ein gewisses Privileg, also da auch freier war, aber eben nicht so stark kanonisiert. Das ist das eine und ich bin also spät mit diesem Text und diesen Texten in Berührung gekommen. Er wird auch gar nicht so sehr viel gelesen im engeren Sinne in der akademischen, sagen wir mal, Lehre oder Ausbildung. Andererseits, und ich glaube, das ist ganz wichtig, deswegen auch jetzt die Neuauflage vor einigen Jahren, gibt es doch eine intensivierte, wieder erneute Auseinandersetzung genau mit den Fragen, die Teveleit wirklich also ganz, ganz zentral angefasst hat. Was ist nicht nur das Rationale? Was ist nicht nur das Ideologische? Was ist nicht nur das ökonomisch Sinnvolle von Faschismus? Es gibt jetzt wieder eine Hinwendung zu den Themen, die Teveleit ganz zentral anfasst. Und deswegen ist er jetzt doch wieder ziemlich sichtbar.
Hat es auch etwas damit zu tun, dass man in gewisser Weise so in diesen Genderforschung lange sich auch sehr stark auf das Weibliche natürlich fokussiert hat, als das Geschlecht, dem es auch darum ging, aus einer gewissen Benachteiligung herauszukommen und eigentlich diese Fokussierung auf Männlichkeit gar nicht immer zentral war?
Das ist eine echt interessante Frage, weil ja und nein. Also einerseits, es gab ja, das stimmt, die Geschlechterforschung auch vor Butler, vor dem Gender-Begriff, wie wir ihn heute kennen, auch im Deutschen, die ja zunächst Frauenforschung war und dann so ab Ende, ja Mitte, Ende der 80er zu so einer Geschlechterforschung gewissermaßen wurde, die hat sich dann erst auch so Ende der 80er angefangen mit zum Beispiel Frauen als Täterinnen auseinanderzusetzen. Das war eine ganz intensive, sehr breite Debatte in diesem Feld, die eigentlich das fortführt inhaltlich, aber ohne Teveleit so viel zu rezipieren, nämlich die Idee, und das würde ich ja auch kritisch gegenüber Teveleit sagen, dass Faschismus als Affektdisposition, als Körperlichkeit im Kern männlich ist. Und die frühe Auseinandersetzung in der Frau- und dann Geschlechterforschung im deutschsprachigen Raum hat das auch sehr lange so formuliert, ja, also das Täterschaft, die Nazis, der Antisemitismus, der Faschismus, das Lagerwesen ist männlich und Frauen, ja, die waren beteiligt im NS und so weiter, aber als Opfer, als Verführte, als Angehängte, als so Semi-Unschuldige, als Mütter und so weiter. Und das ist so parallel gelaufen zu diesen Teveleit-Sachen und es ist wirklich, meiner Wahrnehmung nach, ist Teveleit kaum rezipiert worden in der Frauen- und dann frühen Geschlechterforschung. Und dann hat sich so eine Männlichkeitsforschung entwickelt, die so ein bisschen für sich stand, die schon auch Teil der Geschlechterforschung auch immer war und ist, aber die so ein bisschen so ihr eigenes Ding gewissermaßen macht. Also es ist ganz interessant, wie da so Forschungszweige sozusagen parallel gewachsen sind und zum Teil ohne einander so sehr stark zu rezipieren.
Das ist äußerst interessant. Ich finde es auch deswegen interessant, weil wir natürlich, wenn wir heutige rechtsextreme Parteien anschauen, rechtspopulistische, rechtsautoritäre, da kann man ja dann immer noch mal diskutieren, welche man genau wo einsortieren will, dass es da natürlich gar nicht an weiblichem Personal mangelt. Und wenn man den Faschismus nur als männliches Phänomen betrachten wollte, dann würde man da ja schwer zu Erklärungen kommen.
So ist es. Also das würde ich unbedingt auch so sehen. Das ist auch eine frühe Kritik, bereits schon wiederum Ende der 80er Jahre, auch aus der Frauen- und Geschlechterforschung heraus zu sagen, nee, so kann man das nicht machen. Frauen gewissermaßen als im Wesentlichen Opfer der faschistischen oder der antisemitischen Männer oder so zu sehen, das erkennt die empirische Wirklichkeit historisch nicht an und erst recht nicht in der Gegenwart. Und insofern würde ich dem zustimmen. Das ist auch nicht neu, dass Frauen in rechtsextremen, in gewalttätigen, in faschistischen Kontexten eine wichtige Rolle spielen. Das ist überhaupt nicht die Ausnahme.
Und trotzdem beißt es sich in gewisser Weise, weil doch ganz viele dieser heutigen rechtsextremen Bewegungen und natürlich der historische Faschismus sowieso einfach so an ganz zentraler Stelle sich dafür interessiert, dass die Geschlechterrollen ordentlich sortiert sind und eine ganz starke Geschlechterideologie auch portiert, die natürlich eher auf harte Männlichkeit und eben häusliche Weiblichkeit zum Beispiel geht. Und von dem her, da wird das Feld dann doch auch recht unübersichtlich in gewisser
so
Weise.
So ist es. Das ist eine total relevante, wenn wir das politisch wenden und auch akademisch interessante, so zynisch es vielleicht dann klingt, Gleichzeitigkeit, die ganz widersprüchlich ist, weil genau so ist es. Also ideologisch sind völkische Mobilisierungen und Bewegungen, sind das, was wir als rechtsextrem oder weit rechts bezeichnen, sind rassistische Bewegungen, ist oft der Antisemitismus auch von einer ganz stereotypen, wir würden vielleicht sagen traditionellen Geschlechterordnung geradezu besessen. Und da hat wiederum Teweleit gar nicht so Unrecht, also auf der ideologischen oder so normativen Ebene. Genau, harte, soldatische, heroische, verpanzerte Männer und tugendhafte, vor allem als Mütter sozusagen im Kern beschriebene Frauen, der sozusagen Kern der Weiblichkeit, dann die natürlich gegebene Mütterlichkeit, verbunden mit Ideen des naturwüchsigen Volkskörpers als homogenem und so weiter. Also ganz, ganz stereotype, binäre Geschlechterformen. Und gleichzeitig sehen wir, dass das zum Teil ja selber vertreten wird von Frauen, von Männern, die das ganz anders leben. Aber das war auch schon im NS-Faschismus eine interessante Widersprüchlichkeit. Auch dazu gibt es ja viele Arbeiten über die einerseits unglaublich ja auch gewaltsame, harte, heterosexuelle Form etwa soldatischer Männlichkeit, etwa in der SS oder aber auch davor, auch im Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit, und gleichzeitig ganz klar homoerotische Intimitäten und Praxen in diesen Männerbünden. Also das sind so Gleichzeitigkeiten, die wir, finde ich, wirklich uns sehr genau angucken müssen, vorurteilsfrei und doch wirklich mit einem klaren Blick für diese Widersprüchlichkeiten. Das ist ganz relevant, das zu sehen.
Ja, es bleibt kompliziert und Ideologie und Realität, sie passen nicht immer aufeinander. Das ist ja oft so. Ganz vielen Dank, Professor Paula Irene Wieler-Braslawski, für dieses erhellende Gespräch.
Ich danke auch, vielen Dank.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist Klaus Teweleit, Männerfantasien. Es ist zuerst 1977/78 veröffentlicht worden und seit einigen Jahren in einer Neuausgabe im Berliner Verlag Mattes und Seitz erhältlich. Alle Gespräche aus unserer Reihe Faschismus verstehen finden Sie in der Deutschlandfunk-App, und einen Überblick über die Werke, die wir besprechen, gibt es auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de. Für heute war es das von Sein und Streit. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören.